Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich nun in der zweiten Woche der Preseason befindet und sich auf die New York Giants in Anführungsstrichen vorbereitet. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht allein, sondern der Thilo ist heute wieder mit dabei. Moin Thilo.
Moin.
Ja, was erwartet euch heute in der Folge? Es ist nicht allzu viel, weil es passiert nicht allzu viel. Wir sprechen einmal ganz kurz, was man so bruchstückhaftig aus dem Spiel gegen die Commanders mitnehmen kann. Wir sprechen dann über eine News, die uns alle, also zumindest, ich glaube, überrascht und auch sehr erfreut hat am Montag. Und dann sprechen wir, das könnt ihr dem Titel mutmaßlich schon entnehmen, über unsere Roster-Predictions für die Offense. Und ja, das war eine kleine Herausforderung. So kann man das, glaube ich, beschreiben. Aber first things first. Die Dolphins haben gegen die Washington Commanders gespielt und haben 20-7 verloren in der Preseason. Das ist vollkommen egal. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Aber was interessant war, ist, dass die Dolphins zumindest für den ersten Drive ihre Starter spielen lassen haben. Und das war gar nicht mal so verkehrt, Thilo, oder wie würdest du das bewerten?
Nein, das war nicht verkehrt. Das war erfrischend anzusehen. Damit war es das dann aber auch. Ne? Also, das war jetzt nicht im ersten Drive. Erinnerung bleibt uns der Caleb Douglas One-Hander, der OBJ-Catch, in Anführungsstrichen, von dem man ja übrigens auch relativ viel Gutes ansonsten hört. Also Caleb Douglas war ja so ein bisschen der Player, wo man sich alle so ein bisschen die Augen gerieben hat, dritte Runde viel zu früh und so weiter. Das, was man aus dem Camp hört, in dem Rahmen, was man auch sehen konnte, ist es vielleicht einer der wenigen positiven Überraschungen, die wir so jetzt schon offensiv haben. Und damit war es das aber auch für mich offensiv schon, was man rausnehmen konnte.
Also. Ja, also ich glaube, das, was man von dem ersten Drive sagen kann, und klar, es haben nicht alle Starter gespielt auf der Seite von den Commanders, aber diese O-Line hat zumindest Lanes aufgemacht, wo ich dachte so, oh, das kennt man ja gar nicht. Und egal, wie es aussieht, wenn mir vor einem Dreivierteljahr einer gesagt hätte, ja, Jonah Savinea, der wird auf jeden Fall wie ein vernünftiger Guard aussehen, dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht im dritten oder vierten Quarter in der Preseason. Das auf seiner rechten Seite, die ja auch eigentlich seine natürliche Seite ist, das, ja, ist auf jeden Fall, sah das deutlich besser aus als das, was man bisher von ihm gesehen hat. Das kann man einfach mal so im Vakuum sagen. Ja. Und was auch interessant war, ist, dass Caden Proctor und Jonah Savinea nicht nur eine, sondern tatsächlich drei Series auf dem Platz waren. Und das ist eigentlich auch mal einfach gut hinsichtlich Erfahrung sammeln. Das dazu. Eine Sache zu Proctor dann noch ist, es gab ja zwar von den Giants, wie hieß denn der O-Liner? Maurinoa?
Mhm.
Man kann sich den mal angucken und Caden Proctor. Einfach nur, um so ein bisschen zu gucken, wie verhalten sich die Spieler. Beides sind Spieler, die von Tackle auf Guard jetzt zu Beginn ihrer Karriere gewechselt sind. Und was man da erkennen kann, ist, dass Caden Proctor zumindest sich deutlich besser an die Aufgaben eines Guards gewöhnt hat. Mit hier pushen, da pullen und so weiter und so fort. Double Team und hast nicht gesehen, als es der Tackle Guard bei den Giants gemacht hat. Und das hat mich zumindest schon mal so ein bisschen, ich will nicht sagen beruhigt, aber es hat zumindest schon mal gesagt, okay, das war jetzt nicht unbedingt in erster Linie krass falsch, was die Dolphins da im Draft gemacht haben. Es hat auch so keiner behauptet, ohne dass jetzt irgendwie gesagt, oh, was habe ich verpasst? Nein, es zeigt einfach, zum einen, dass diese Transition auch nicht einfach so geht, dass manche da ein bisschen länger für brauchen, manche werden es nie schaffen, aber dass Caden Proctor, was die Technik angeht und die, wie man sich bewegt und wie man mit verschiedenen Situationen umgeht, da sich ziemlich schnell, ziemlich gut eingewöhnt hat. Das ist das, was man daraus ziehen kann. Und das ist einfach eine positive Sache, die man einfach mal gerade, wir als Dolphins-Fans haben natürlich mit der O-Line so unsere Themen. Das sah aber zumindest schon mal sehr, sehr gut aus. Eine zweite Sache oder eine dritte und vierte Sache habe ich dann auch noch. Und zwar, also Tutu Atwell hat die Punt Returns returned. Bei den Kick Returns waren es Jalen Wright und Jalen Rager, die die Bälle aufgenommen haben. Das, ja, ist jetzt, kann man schon mal als Fingerzeig sehen, ob diese Spieler denn auf dem regulären Weg die Möglichkeit haben, den Roster zu schaffen oder über eben solche Sachen. Das ist das eine. Und das zweite ist, Thilo, ich weiß nicht, ob du mit Genuss dann gesehen hast, was passiert ist, als Malik Willis dann vom Feld gegangen ist und Quinn Ewers und Cam Miller gespielt haben. Das war, also, ich meine, wir haben ja schon einiges erlebt, aber also, das war ja richtig, richtig wild, was unsere Backup-Quarterbacks da gezeigt haben. Oder, also, auch wenn das Preseason ist, aber mich hat das ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich zugeben.
Das wäre natürlich jetzt der perfekte Übergang gewesen. Das hast du jetzt versaut. Zur Kader-Prediction, ne? ja, aber du hast es gesagt. Also es sah auf jeden Fall auch bei Quinn Ewers irgendwie erschreckend off aus, fand ich so. Einfach, man hatte das Gefühl, er weiß gar nicht, wo er mit sich hin soll. Und irgendwie wirkte das so, dass er auf einmal Stützräder an Stützrädern hatte, die nicht funktioniert haben. Und es war trotzdem alles wackelig. Aber du hast es gesagt, so wie damals ein Skylar Thompson in der Preseason zum neuen Starter gemacht wurde, was nicht stimmt, ist er jetzt auch nicht, seine Karriere jetzt auch nicht vorbei. Natürlich müssen wir daraus Dinge und Schlüsse ziehen, denn das zieht sich ja, diese Berichte ziehen sich durch das ganze Camp schon. Die Konsequenzen daraus sind so ein bisschen das, was unsere nächsten zwei Wochen beschäftigen wird, denn natürlich, es geht in erster Linie nur Malik Willis, aber ob wir mit den Backups so in die Saison gehen werden, das möchte ich Stand heute auch bezweifeln, was ich vor zwei Wochen, beziehungsweise in der letzten Woche habe ich das gesagt, eigentlich gesagt habe, wir machen das so, wir werden da nichts mehr tun. Mittlerweile glaube ich auch, dass das nicht Backup 1 und 2 sein werden.
Ja, da das wird auf jeden Fall noch eine spannende Reise. Und bevor wir jetzt an die von dir schon angesprochene Roster-Prediction gehen, gehen wir in eine News rein. Und zwar ist es so, dass die Dolphins einen Spieler von der sogenannten Non-Football-Injury-List genommen haben. Und das ist Chris Bell, unser Cornerback, sage ich schon, unser Wide Receiver, der bis ans Ende der Runde 3 gefallen war, der bei einigen ein bisschen First-Round-Bust bekommen hat, aber aufgrund der Verletzung eben so weit gefallen war zu uns, was durch das Board weg als Steal wahrgenommen wurde. Der wurde jetzt aktiviert, der war beim ersten Training nur so ein bisschen Conditioning dabei, beim zweiten Training hat er immer noch ein rotes Non-Contact-Jersey getragen und das war's, also hat dann bei den Drills 11 gegen 11 auch mitgemacht, aber eben durfte nicht berührt werden. Ne? Das zumindest schon mal ein erster Hinweis, würde ich sagen. Beziehungsweise, dass dort wir früher damit rechnen können, dass er mit in den Roster kommt, weil er jetzt ja auf keiner Liste mehr steht. Also er ist ja nicht jetzt auf der IR oder sonst was. Thilo, hattest du so früh damit gerechnet?
Ja, ich wollte gerade, wo du es gesagt hast, die Gegenfrage stellen, weil ich mich wirklich gar nicht mit beschäftigt habe. War denn das jemals, sag ich mal, auf der Agenda oder war es jemals knapp, dass er die Saison auf PUP beginnt? Also für mich war es klar, er hat diese Verletzungshistorie, aber also ich habe für mich damit immer gerechnet, dass er ins Roster kommt und auch von Anfang an zumindest irgendwie da sein wird. Deswegen, es freut einen natürlich, absolut, super, jeder Spieler, der potenziell mehr Qualität reinbringt, das ist in unserem Stand der Dinge erstmal super. Es ist auch positiv, dass es jetzt schon so ist, aber war das eine Überraschung? Weil dann ging die Überraschung an mir in Anführungsstrichen vorbei. Mhm. Weiß ich gar nicht.
Naja, also.
Wie war die Timeline?
Ja, das ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich finde das immer auch so ein bisschen wild, wenn von Kreuzbandrissen gesprochen wird. Mhm. Und dann, ja, dann ist die Saison vorbei. Oder dann war ja schon, er hat sich ja gegen Ende der Saison, also irgendwann im vierten Quartal letzten Jahr, das Kreuzband gerissen. Oh, kann er überhaupt dann in der Saison spielen? Ich denke mir so, hä? Beim Fußballer sind es maximal 6 Monate und wahrscheinlich ist es jetzt schon ein bisschen kürzer sogar noch, weil die Medizin kommt ja auch immer weiter, was solche Sachen angeht. Und da geht es ja um viel Geld. Ich finde, bei Kreuzbandrissen, da wird manchmal deutlich mehr draus gemacht, weil wenn ein Spieler sich, selbst wenn er sich im Dezember das Kreuzband reißt, dann ist er sollte er zur Saison zumindest so weit sein, dass er also entweder gerade schon wieder im Training steht oder gerade fertig ist. Weil jetzt zum Beispiel Tyler Biadasz, der neu gesignte Center von den Chargers, der jetzt sich das Kreuzband gerissen hat, im Joint Practice gegen die 49ers.
Ne?
Mehr Ironie gibt es eigentlich auch nicht. Der wird out of season sein. Klar, aber also ich hatte auch keine Zweifel, dass der nicht spielen wird. Also, aber wann war so ein bisschen die Frage? Und ja, für viele kam das jetzt schon überraschend. Ich hatte gehofft, dass er zum Saisonstart zumindest nicht mehr auf der IR oder so ist, weil dann sind es ja automatisch irgendwie 4 Wochen, die man da noch drauf verbringen muss oder so. Ich weiß das, also ich habe da zumindest was im Hinterkopf. Und dementsprechend war für mich war das auch nicht klar, oder war für mich war das klar, dass da irgendwie was passieren wird, was genau das müsste man sich dann, oder war von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber ja, insgesamt war es eigentlich für die meisten sicherlich jetzt keine Mega-Überraschung, aber für einige dann wohl doch.
Ich glaube, wir können an dem Punkt vielleicht auch sagen, dass Stand heute wir mal auf der Sonnenseite der Verletzung stehen, was ja auch in den letzten Jahren nicht so war. Wenn man mal so guckt, welche Spieler dann doch eben schon verletzt sind, teilweise mit Season-Ending, teilweise mit vielen Wochen, die wo anstehen. Jordan Tyson hat sich jetzt hier das Knie verletzt, der First-Rounder der Saints und so weiter und so fort. Da ist bei uns Gott sei Dank, ich jinxe es jetzt nicht, noch nicht so viel passiert, was hoffentlich auch so bleiben soll. Das ist ja vielleicht mal was Schönes, weil das war in den letzten Jahren ja doch oft auch anders.
Ja. Ich muss ein bisschen lachen jetzt, weil ich habe tatsächlich 2 Dolphins-Podcasts jetzt in den letzten 2, 3 Tagen gehört, wo genau das auch gesagt wurde. Und beide haben dann so auf Holz geklopft, beziehungsweise haben auch gesagt, okay, hoffentlich haben wir es jetzt nicht gejinxt. Also es fällt auf. Und ich finde auch das, wenn man nochmal das Spiel gegen die Commanders so ein bisschen mit reinbringt, ich finde, man merkt schon, dass die Dolphins mit einer anderen Präsenz im Spiel sind. Das mag jetzt vielleicht auch einfach so ein bisschen mein Wunschdenken sein, aber vom Gefühl her würde ich behaupten, dass die Dolphins mit mehr Physis zumindest schon mal an den Start gehen und auch da mit, kann man es beschreiben, einfach präsenter sind und einfach wirklich den Kampf eher noch annehmen, als wir das in den letzten Jahren manchmal das Gefühl hatten. Das würde ich schon sagen, dass das auch, zumindest von der Wahrnehmung her, und vielleicht ist das auch nur eine hoffnungsvolle Wahrnehmung meinerseits, aber ich glaube, das spielt eventuell auch ein bisschen da mit rein. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil gerade wenn du physisch spielst, du gehst ja ganz anders ins Training und du gehst ja auch ganz anders damit um. Zumindest kenne ich das so.
Und man darf einfach nicht in San Francisco und New York trainieren, dann klappt das alles.
Ja, das ist ja sowieso die Frage, die jetzt schon wieder im Raum steht. Ne? Wieso haben die in New York nicht einfach den Rasenplatz dagelassen? Wieso haben die wieder auf zu Kunstrasen teuer gewechselt?
Ist zu teuer.
Zu teuer, ja. Mhm. Ich denke auch, in einem Milliarden-Business sind so 32 Rasenplätze pro Jahr, das geht nicht. Also wo kommen wir da hin, wenn wir noch eine Million für, also selbst wenn es 32 Millionen wären, was natürlich absoluter Quatsch ist, aber das würden die da, ja, egal. Ja, wollen wir jetzt die armen Milliardäre jetzt vor diesen Unsummen schützen.
Wobei man ja fairerweise auch sagen muss, dass die Stimmen waren, dass der Rasen in New York bzw. New Jersey bei der WM dort auch der schlechteste war. Also vielleicht ist es ja sogar noch was ganz anderes.
Ja, wobei da auch das Thema ist, dass das ja, ich glaube, gerade bei dem war das irgendwie auch, dass der nicht so super zusammengewachsen war, weil der irgendwie anders, also nicht anders gelagert wurde, aber irgendwas war mit dem nochmal anders, beziehungsweise ist ja nicht so angezogen wie der Rest, die anderen Räsen oder Felder oder wie man das beschreiben möchte. Aber ja, also da muss man eigentlich was machen. Schauen wir mal, gut, dass wir in Miami auf jeden Fall normalen Rasen haben. Das ist zumindest schon mal eine Stufe besser. Ja, Chris Bell. Das wollte ich eigentlich als Überleitung nutzen, aber das hat jetzt nicht so geklappt. Gut, wir sprechen über die Offense. Und Thilo, was war denn so, wie ist es dir damit ergangen, mit dieser Aufgabe, den Roster für die Offense aufzustellen?
Es war ein lustiges Stühlerücken, ein Rein-Raus, wobei es am Ende irgendwie auch ein Rotieren von Namen war, wo ich gar nicht mehr wusste, was ich hier so ein bisschen mache. Also man merkt das wirklich auf hinteren Positionen, dass das schon sehr dünn ist und wahrscheinlich auch so dünn, wie ich es noch nicht erlebt habe, seitdem wir uns intensiver mit den Dolphins beschäftigen. Also ich hatte sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, das große Bild zu ziehen, immer so Spieler, wo ich mir dachte bei den Cuts, oh, das ist ja irgendwie schade oder vielleicht ja doch, und da gibt es die Argumente, und jetzt war es dann eher so, dass ich nicht wusste, wie ich auffüllen soll an manchen Positionen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das hatte ich vorhin auch, weil ich war so, die beiden Spieler, das könnte so ein Battle sein, habe ich mal durchgezählt, ich so, vielleicht ist das doch kein Battle, vielleicht gehen die einfach alle rein.
Ja.
Also ich meine, auch das muss man sagen, das ist ja normal. Also diese Situation, die wir jetzt haben, und das wird bei der Defense, wird es nicht anders sein. Also die Front und die Linebacker, glaube ich, mal ausgeklammert, aber bei der Secondary wird es wild werden. Es ist normal in der Situation, wo wir uns befinden. Es ist vollkommen normal und vollkommen in Ordnung, dass wir da jetzt gerade uns so schwer tun, den Roster aufzufüllen. Also das ist definitiv so. Aber lass uns einfach mal schauen, wie das Jahr so läuft, beziehungsweise es ist ja auch so, dass wir jetzt die ersten Spieler für den Kern dieses Teams in unserem Roster haben wollen schon. Ne? Ich sag mal, ich habe mir einige Namen hier aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, okay, das sind jetzt Starter, beziehungsweise das ist so, wo ich Saves, passt alles. Und wenn wir dann in den kommenden Jahren den Roster dann noch aufwerten mit guten Draftpicks und so weiter und so fort, mit Free Agents, dann sieht das Ganze noch mal ganz anders aus. Aber also auf der einen Seite war ich so, ja, das wird eine wilde Nummer. Auf der anderen Seite war ich so, aber es sind halt viele, oder sagen wir mal nicht viele, einige Spieler mit viel Potenzial dabei, oder wo ich das Potenzial zumindest sehe, längerfristig in der NFL zu sein. Gut, dann Thilo, mit welcher Positionsgruppe möchtest du denn anfangen?
Lass uns mit Quarterback anfangen, oder? Ich glaube, das ist die Position, wo es am meisten, / wenigsten Kontroversen gibt.
Ja, das ist wohl so. Wen hast du denn auf Quarterback? Wie viele Quarterback? Lass uns mal so anfangen, dass du sagst, wie viele Spieler haben wir denn?
Ja, ich habe 2 plus X.
Ja.
Also ich habe Malik Willis und Quinn Ewers. Und dann bin ich mir sicher, dass wir halt den Emergency Quarterback, weil er einfach nicht mehr gegen den Kader zählt, dass wir ihn mitnehmen, so den dritten. Das macht man in der modernen, in Anführungsstrichen, NFL anscheinend so. Ich glaube, jedes Team oder fast jedes Team geht irgendwie mit rein. Ich glaube aber, der ist noch nicht bei uns im Kader, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also ich könnte jetzt einen anderen Namen sagen, einfach Goronski, weil wir ihn gedraftet haben, aber ich glaube, der wird im Practice Squad landen und wir werden irgendeinen holen, der bei einem anderen Team den Cut nicht übersteht.
Der ist auch wieder zurück, also den hatten wir.
Ja, ja.
Nachdem wir die Kritik geäußert haben, wurde er gecuttet.
Ja.
Oder gewaved, nicht gecuttet. Aber er ist wieder zurück.
Genau.
Tatsächlich.
Und ja, das wird die ganze Saison, glaube ich, bei ihm so durchgehen. Also der wird da.
Ja, gut, Practice Squad halt.
Genau.
Dann ist, ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch mit Malik Willis gegangen. Ich habe auf der 3 sozusagen Cam Miller. Und ich musste mir so angucken, wer ist denn noch Free Agents bei den Quarterbacks. Und natürlich steht da so ein illustrer Name wie Russell Wilson. Ja. Aber nein, natürlich nicht. Aber warum sollten die Dolphins sich nicht darum bemühen? Bemühen ist, ich glaube, da gibt es kein großes Bemühen. Ich glaube, der Spieler würde einfach unterschreiben. Weil offensichtlich er sonst keinen Vertrag bekommt. Was wäre, wenn die Dolphins sich nicht für ein Jahr einfach als Backup und vielleicht auch als Mentor oder wie man das nennen möchte, die Services von Jimmy Garoppolo sichern? Hm. Ich höre Begeisterung, Thilo.
Ja, warum?
Warum nicht?
Weil
also ich meine, also bevor du komplett, also ich bin da, also bei mir war das so eine halbe Offenbarung und jetzt mit Quinn Ewers und Cam Miller, den Cam Miller habe ich ja auf 3, aber da kann man sicherlich bunt hin und her tauschen, aber zumindest jemanden zu haben, der auch uns, dem Rest des Teams so ein Gefühl gibt, hey, ich kann zumindest, also das ist jetzt überdramatisch ausgedrückt von mir, ich kann zumindest Bälle werfen und das habe ich schon ein, zwei Mal gezeigt in meiner Karriere. Und der hat letztes Jahr für 3 Millionen bei den Rams gespielt, der wird nicht teurer werden als 3, wenn nicht sogar nur einfach mal 2 Millionen und das wäre noch in Ordnung. Also ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, okay, wir wollen unsere jungen Spieler, wenn dann weiterentwickeln, bla 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 bla. Ich sehe aber weder Ich sehe da keinen als Backup. Ich habe auch überlegt, okay, nimmst du irgendeinen anderen Spieler aus irgendeinem anderen Roster, irgendeinen Quarterback, den wir dann holen. Das halte ich für die wahrscheinlichere Lösung. Aber wenn die Dolphins sagen, hey, wir wollen so eine gewisse Baseline, weil wenn unsere Wide Receiver keine Bälle bekommen, dann können wir die auch schlecht irgendeinen Spielsituationen oder dann können die sich schlecht in Spielsituationen weiterentwickeln. Und deswegen fand ich tatsächlich Jimmy Garoppolo so als interessante, mögliche Lösung, um einfach in kein allzu krasses Loch zu fallen, sollte etwas mit Malik Willis passieren.
Ja, ich verstehe es, aber ich glaube, ich würde dann lieber einen jüngeren Quarterback holen, der irgendwo den Cut nicht schafft, um auch da zu sehen, ob man da vielleicht irgendwas holt. Also, gut, ein Milrow wäre jetzt, in Seattle wäre so, finde ich, die perfekte Ergänzung, aber der wird nicht gecuttet werden, dafür wurde er letztes Jahr zu hoch gepickt. Vielleicht packt ein Will Howard in Pittsburgh den Kader nicht so, ne, der ist da auch nur die 4. Das ist jetzt auch kein Riesen-Upside, darüber sprechen wir auch nicht, wir sprechen von Quarterback 3, aber ich würde dann lieber irgendwie wirklich einen Jungen holen, der irgendwo den Kader-Cut nicht schafft, als in Anführungsstrichen auch nur 3 Millionen in Jimmy Garoppolo zu investieren, weil, sind wir mal ehrlich, wenn Malik Willis warum auch immer nicht weiterspielen kann, dann ist für mich das Saisonziel Nummer 1 nicht mehr erreichbar, nämlich die Evolution von Malik Willis. Und ob er unsere Antwort sein kann, dann ist es mir auch egal, ob da Jimmy Garoppolo spielt. Ich meine, klar, dann du hast ein Argument, die anderen jungen Spieler sollen sich entwickeln. Das ist absolut so, hast du recht. Aber ich. Nee, also ich, das liegt ja auch so ein bisschen daran, wie unsere Offense wirklich aussehen soll. Also aktuell sagt ja, ist ja die allgemeine Meinung, das wird sein, Willis, A-Chain laufen und mal ein paar Deep Balls. Und wenn in so einer Offense, die so designt ist, dann ein Jimmy Garoppolo reinkommt, also da fehlt mir die Kreativität.
Ja gut, aber ich glaube auch nicht, also ich glaube auch nicht, dass wir, dass das, also ich glaube, wir werden eine Run-First-Offense sein.
Ja.
Aber ich würde bezweifeln, dass es einfach so nur so ein paar Deep Balls sind. Also klar wird es die geben, ne? Aber ich, auch da muss man halt gucken, wie ergeben die sich. Ne? Also das, was ich jetzt gesehen habe, oder die ersten paar Snaps in der Preseason, ich meine, da kann man jetzt wenig drauf geben, aber da war ja zumindest auch was, hey, outside, an die Hashes, an die Numbers, um wirklich auch das Feld zwischen den Hashes und der Sideline zu bespielen. Ne? Was ja so ein bisschen auch da, wo man will, es ein bisschen auch besser machen möchte, weil das noch nicht so perfekt zu seinem Spiel gehörte. Aber muss man schauen. Klar, kommt dann so auch so drauf an, okay, wie wollen wir generell spielen? Aber klar wirst du auch mit Malik Willis, mit Jimmy Garoppolo kein wirkliches Laufspiel haben. Also Design Runs mit Jimmy G wird es weniger geben, sagen wir es mal so.
Ja. Genau. Gut. Also dann, ich glaube, da dann bin ich zum Beispiel auch, ich meine, das ist jetzt auch alles so ein bisschen dann Nadel im Heuhaufen suchen, aber dann hol mir lieber einen, keine Ahnung, einen Desmond Ridder oder so.
Ja, ich meine, du kannst ja auch Mark Gronkowski, wenn du auf irgendwie Highlight-Play aus bist. So, dass da, es gibt ja Mittel und Wege, sich das schön zu reden. Muss man einfach mal schauen.
Wie ihr merkt, wir rotieren.
Ja, also sehr wild schon. Aber dann lass uns doch zu den Wide Receivern kommen und aber so ein bisschen auch die Frage, wie viele. Ich habe tatsächlich, das einfach mal vorweg, ich habe jetzt mit der Rechnung hier 25 Spiele in der Offense.
Sticht.
Ich habe aber drei Paare, also einmal Wide Receiver, Tight End und O-Line, wo ich jetzt die Wide Receiver beide und beide Tight Ends mitgenommen habe. Aber bei der O-Line eben dann den einen nicht. Das kann man natürlich auch noch, das kann sich ändern. Es wird sich wahrscheinlich vieles auch ändern, wie wir immer Treffer und Nicht-Treffer haben. Aber nur damit ihr, also ich werde euch das dann auch sagen, welche in Anführungsstrichen Bubble-Player ich da habe. Aber da habe ich mich so ein bisschen mit rumgeschlagen. Und zwar, also ich glaube, es gibt vier Spieler, die, glaube ich, relativ safe sind. Das dürften Malik Washington, Caleb Douglas, Chris Bell und Jalen Tolbert sein. Und dann habe ich eben zwei Bubble-Player. Und das sind eben Kevin Coleman, der Rookie, und Terrace Marshall Jr. Weil alle haben zumindest so ein bisschen Share bekommen. Und Kevin Coleman hat jetzt gestern noch mal richtig auf sich aufmerksam gemacht im Training. Das sind zumindest 6 Wide Receiver. Das ist schon nicht wenig. Wäre zumindest so, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen. Und was natürlich gleichzeitig gleichbedeutend mit Cuts von Tutu Atwell, Jalen Reagor wäre, ne?
Und Tash Washington zum Beispiel, ne? Der war ja mal so ein bisschen, sich leider nie durchgesetzt.
Genau, aber da erwarte ich auch einfach nicht mehr zu viel. Und jetzt auch das, was wir jetzt gesehen haben in der Preseason bisher von ihm, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, den stelle ich hier in die Bubble rein sozusagen.
Ja. Ich habe 7 noch, also ich habe Tutu Atwell noch drin, im Gegensatz zu allem, was man so aus dem Camp hört, also war ja relativ früh schon ein Cut-Kandidat, einfach aufgrund, weil ich mir vorstellen kann, dass er doch Special-Teamer wird, aber auch hier, wenn dann die Cuts bei anderen Teams anstehen und man ist der Meinung, man findet einen Spieler, der nicht nur Special Team, sondern vielleicht auch im Receiver Core uns mehr bringt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man ihn cuttet, aber aktuell hätte ich ihn noch drin als Nummer 7, was relativ viel ist, aber wir haben halt, wir dürfen nicht vergessen, ich finde, wir haben da 3 unserer Picks ein bisschen reingesteckt und auch wenn mit Coleman, es nur ein 5-Runden-Pick ist, glaube ich schon, dass er seinen Platz relativ sicher hat im Moment. das darf man einfach nicht vergessen. Also ich finde, Terrence Marshall ist immer noch so eine kleine Versprechung. Ich weiß gar nicht, war ein Zweitrundenpick, oder?
Mhm.
Von den Panthers, ne?
Ja, stimmt. Ich habe den immer mit den Jaguars assoziiert, aber ich glaube, er war tatsächlich bei den Panthers.
Und da hat ja auch irgendwie noch nicht so richtig was gezeigt. Dann Tolbert ist, glaube ich, gesetzt. Malik Washington sollte auch in Anführungsstrichen die Nummer 1 sein. Ja, deswegen 7, was natürlich viel ist, aber ich könnte es mir vorstellen, dass Tutu Atwell im Moment aufgrund der Special-Team-Qualitäten doch noch seinen Platz sicher hat.
Ja, also Terrace Marshall tatsächlich zweite Runde, Pick 59, Carolina Panthers, war sehr, sehr jung, ne? Also er ist ja 9. Juni 2000 geboren. Das heißt, der war beim Draft 2021 Jahre jung.
Na gut, ich meine, wenn wir danach gehen, ich meine, Jalen Reagor wurde über Justin Jefferson gedraftet, ne? Bin ich der Meinung, oder? Von den Eagles, dann müsste er seinen Platz absolut sicher haben.
Ja, das ist ja auch dieser eine Fehler, den man den Eagles immer so ein bisschen anhaftet. Genau, nee, aber ja, ich denke, das passt schon. Wer ein bisschen untergegangen ist, tatsächlich der letzte Saison ein bisschen am Ende auf sich aufmerksam gemacht hat, Theo Beast Jr., da sich auch nichts, also da habe ich auch nichts gehört, dass der sich irgendwie herausgestellt hat. Und ja, das
ist für mich aber ein Kandidat, der sofort nach den Cuts wieder gesigned wird, ins Practice Squad geht und sobald irgendwas ist, kommt er hoch.
Genau, also das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ich glaube, dass die Dolphins-Spieler, die gecuttet, kann natürlich sein, dass die irgendwo anders ans Practice Squad kommen. Das wird man dann sehen. Ich weiß auch nicht, wo die Dolphins, ob die Dolphins viele von ihren eigenen Spielern ins Practice Squad nehmen. Das wird man sehen. Dann kommen wir zu Running Back. Und tatsächlich habe ich hier 4 Spieler.
Vielleicht ich hab 3.
Ja. Ich denke, über die 3 können wir relativ einfach sprechen, weil es werden wahrscheinlich Devon Achane, Ollie Gordon und Jalen Wright sein.
Genau.
Und dann, und das ist tatsächlich eine recht interessante Entwicklung, habe ich Ben Sims, weil er auch im Depth Chart als Fullback gelistet ist inzwischen. Eigentlich ist das ein Tight End, aber er ist als Fullback aktuell gelistet, deswegen habe ich ihn hier bei den Running Backs reingenommen. Ich hatte ihn erst bei den Tight End stehen, dachte so, ist ja gar kein Tight End mehr. Also ich wusste schon, dass er irgendwie auch ein bisschen als Fullback genutzt wurde. Und ich denke, dass der sich da über diese Positionsflexibilität wahrscheinlich den Roster-Spot sichert. Also da sind zumindest auch, was die Camp-Berichte angeht und so weiter und so fort, gehen da schon in die Richtung.
Ja,
würde ich zumindest sagen.
Ja. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr irgendwas uns aus den Fingern saugen, auf gut Deutsch.
Nee.
A-Chain Wright und Gordon werden sicher sein. Und das ist der Übergang des Todes. Ich habe Ben Sims eben noch bei den Tight Ends drin.
Ja.
Ich habe ihn dann auch drin. Aber als Tight End, ich habe einfach geguckt, er kam aus Minnesota, ne? Bin ich der Meinung.
Mhm.
Und da hat er Tight End gespielt. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach als Tight End gelassen. Wo hast du ihn bei Hourlets oder wo ist er als Fullback gelistet? Oder?
Nee, tatsächlich im offiziellen,
okay.
Im offiziellen Depth Chart.
Der Dolphins, okay.
Genau.
Okay, ja, dann muss ich natürlich jetzt als Fullback reinnehmen. Hab sonst aber halt auch keinen Fullback.
Aber also ich habe nochmal geguckt. die Kategorie heißt Fullback Tight End.
Ah ja. Okay.
Weil da DJ Herman auch mit dabei ist, der eigentliche Fullback. Aber wie gesagt, ja, das ist Makulatur, aber gehüpft wie gesprungen. Es ist Wurst. Wir haben beide Ben Sims im Prinzip im Roster stehen.
Genau. Ich unter Tight Ends, ich habe dann da 4. Und du hast 3.
Bei den Tight Ends?
Ja.
Ich habe 2 plus 1 oder 2.
Okay.
Weil und wir müssen, glaube ich, auch über Sidou Traoré sprechen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du den dabei hast.
Ja, habe ich.
Weil ich habe ihn jetzt nicht dabei. Ich bin tatsächlich auch noch nicht so ganz, weil der ist ja eigentlich, kommt der über das Pathway-Programm, oder?
Ja, richtig.
Ist das ein offizieller Roster-Spot?
Wenn er spielt, ja. Wenn er im Practice-Squad ist, nein.
Ah, okay, dann ist das andersrum, wie ich das dachte.
Nee, der ist, wenn der, du kannst ihn als ins Practice Squad nehmen, dann hat er nimmt er in Anführungsstrichen keinen Platz weg, aber wenn er aktiviert wird,
also doch, ich meinte.
Dann ja. Ist er ein ganz normaler Spieler.
Ja, ich tue mich da nämlich noch, also er wird auch an drei gelistet im Depth Chart. Ich habe ihn tatsächlich aktuell nicht drin. Eben wegen dem Pathway-Programm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie was wird. Aber bei mir sind tatsächlich Cole Turner und Jeremiah Franklin die beiden Bubble Boys sozusagen. Die hatte ich jetzt beide noch drin, weil ich eben bei der O-Line auf 8 anstelle von 9 gegangen bin. Cole Turner war auch der einzige Thailand, der einen Ball gefangen hat. Jetzt in der im Preseason-Game. Aber das wird noch nichts darüber hinaus sagen, wie wir die Titans wirklich einsetzen. Ich meine, das, was Will Kaczmarek da gemacht hat gegen die Commanders, das war schon extrem stark. Also, im Blocking war das also, ich sag mal so, das ist der beste, also von den Ansätzen und das, was ich in dem einen Preseason-Game gesehen habe, ist das beste Teil im Blocking, was ich in den letzten, seitdem wir diesen Podcast machen bei den Dolphins. Also, da... Ich meine, ich saß schon immer in dem Hype-Train da, dass das Kaczmarek ein bisschen mehr ist, als wir alle meinen. Aber das hat mich nochmal positiv bestärkt. Und Cole Turner, ja gut, hat einen Ball gefangen. Und ich war auch so, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, so, ich kann nicht nur drei Titans mitnehmen.
Nee, dafür, genau, ja. So, glaube ich auch nicht.
Nee. Deswegen bin ich halt bei Cole Turner und Jeremiah Franklin, weil ich eben da mit dem Pathway-Program-Spot aktuell noch für traurig rechne. Aber ich meine, wie wir jetzt auch in unserer Diskussion merken, ist es ja einfach so, dass das ein Hü und Hot ist. Also es von den 5, die wir aktuell im Roster haben, oder 6, je nachdem, was man Ben Sims jetzt mal einfach ausgenommen, dann sind es 5. Wir beide sind uns relativ einig, dass es wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, 4 von denen den Roster schaffen oder dass vielleicht 3 davon den Roster schaffen und einer oder so noch über einen Waiver kommt, wenn die Roster-Cuts durch sind.
Ja.
Da haben wir bei den Wide Receivern gar nicht drüber gesprochen. Glaubst du, dass wir da über die Cuts bei anderen Teams noch aktiv werden?
Ich hatte das ja bei Tutu Atwell so ein bisschen angesprochen, ne? Mhm. Also, dass ich ihn mitnehme als 7, aber wenn irgendwas tatsächlich Spannendes, bitte nicht falsch verstehen, irgendwo herunterfällt, das klingt so despektierlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir ein Team sind, was noch weiter Dartpfeile aufhebt bzw. wirft und mal gucken, was so überbleibt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in dann gut 2 Wochen über 3, 4 komplett neue Namen auf jeden Fall sprechen werden. Ich glaube schon. Warum auch nicht? Also dafür, das ist ja in Anführungsstrichen das Schöne an unserer Situation. Wir können try and error, try and error, try and error.
Ja, das ist korrekt. Ja, und dann kommen wir, also es ist tatsächlich, ich meine, in den letzten Jahren, gut, ich glaube, in den letzten Jahren haben die Folge meist auch zu dritt oder gar zu viert aufgenommen. Da war natürlich ein bisschen mehr Diskussion, aber früher, in den letzten Jahren gab es auch immer so, vielleicht doch eher der Rookie anstatt der Veteran. Die Frage stellt sich dieses Jahr halt viel, viel weniger bis eben gar nicht.
Ja.
Das ist einfach so. Und dann kommen wir zum vielleicht zukünftigen Herzstück der Offense, die O-Line. Ich denke, unsere 5 Starter sind klar. Aaron Brewer, Austin Jackson, Patrick Paul, Jonas Savinea, Caden Proctor. Ich habe dahinter 2, die relativ safe sein sollten. Das ist einmal Andrew Meyer, der Center. Und ich habe auch Caden Wallace, den wir ja per Trade geholt haben. Der sollte den Roster eigentlich auch packen. Also das würde mich schon überraschen, wenn man den jetzt direkt wieder cuttet, weil das wäre maximal dumme Ressourcenverschwendung, wenn man einfach für 2 Wochen für einen Spieler tradet, nur um den Waiver zu. Also es ist ja so, die Dolphins sind ja auf dem Waiver auf Position 11 aktuell. Ja. Und Warum haben die Dolphins diesen Trade gemacht? Weil sie befürchtet haben, dass ein anderes Team Wallace vor ihnen claimt. So, und wenn ich jetzt nach 2 Wochen feststelle, dass das alles doof ist, dann ist das kein smarter Move gewesen. Kann passieren, aber deswegen ich kann mir das nicht vorstellen, deswegen habe ich Caden Wallace tatsächlich auch im Roster.
Wir machen ja nur noch smarte Dinge ab jetzt. Da haben wir uns ja drauf geeinigt im Vorfeld, deswegen hast du damit völlig recht.
Also, wenn es so einfach wäre.
Ja, wir brauchen dieses Mindset, es ist so einfach.
Es liegt nur am Mindset. Deswegen verletzen sich auch jetzt Spieler bei den, mehr wieder Spieler bei den Chargers, ne?
So, genau.
Case closed. Herrlich. Wen hast du auch? Die 7 zumindest?
Die 7 habe ich auch. Und dann habe ich tatsächlich erstmal, und da hat es mir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, ich habe dann nur noch einen. Und das ist für mich eigentlich zu wenig.
Wen hast du?
Ich habe noch Andrew Meyer als Center-Guard.
Ja, aber der ist ja mit bei den 7 dabei gewesen.
Ach so, Entschuldigung. Dann, ich habe, Gott, ja, den hast du gesagt. Ich habe Charlie Heck noch dabei.
Ah, okay, ja. Der ist bei mir auch eben auf der Bubble, hätte aktuell auch den Vorzug. Und ich sag mal, das ist zwar, also da tatsächlich mit den dreien als Backups, das ist nicht schlechter als das, was wir die letzten Jahre hatten. Andrew Meyer sowieso. Ich meine, Andrew Meyer ist wahrscheinlich der sicherste Backer, würde ich tatsächlich sagen, was zumindest Roster-Spot angeht. Jetzt nicht, dass er der beste Backup war. Und wenn ich mir überlege, letztes Jahr unsere Backups, da war halt nicht mehr viel. Und dementsprechend ist das halt die Frage. Aber Charlie Heck habe ich auch. Den habe ich auch so als Bubble Boy. Und dann ist halt eben Josh Preeby noch, das ist ein Guard. Den habe ich auch noch. Also den hätte ich.
Also das 9.
Der hat den Roster eben nicht geschafft. Aber wie gesagt, ich habe ja Kevin Coleman, Terrence Marshall Jr., die beiden Wide Receiver, Cole Turner, Jeremiah Franklin, die Tight Ends. Unternehmen Charlie Heck und Josh Preeby in der O-Line. Das sind eben 6 und von diesen 6 wird es einer nicht schaffen. Und ich sag mal so, entweder gehen wir mit 9 O-Line oder mit 5 Wide Receivern in die Saison. Ich glaube, die Tight Ends, ich glaube 4 ist, das passt schon. Ja, entweder werden es 8 oder 9 werden. Ich glaube, in den letzten Jahren waren es per se eher 8. Das habe ich nämlich bewusst jetzt zum Beispiel auch nicht gemacht. Das habe ich in den letzten Jahren immer gemacht, mir anzugucken, wie war denn die Roster-Zusammensetzung. Weil natürlich, wenn du einen Headcoach hast, der jetzt 1, 2, 3 und was weiß ich wie viele Jahre, du hast ja so ein, der hat ja ein gewisses Scheme, der hat gewisse Sachen, worauf der aufbaut, und da verschiebt sich ja nicht kaum was, in wie viele Spieler von welcher Position. Brauche ich jetzt nicht machen. Wir haben komplett neues Front Office. Wenn ich jetzt in die vergangenen Zahlen gucke, dann bringt mir das im Grunde gar nichts. Und dementsprechend habe ich das auch nicht gemacht. Aber ja, es ist, ich hätte auch tatsächlich nicht gewusst, wen ich da hätte nehmen sollen noch, weil das ist alles, ich meine, wir haben dann auf Left Tackle zumindest dem Depth Chart nach Gottlieb Ayedze. Ich wollte schon Ayedese sagen, aber das ist falsch. Und Marcus Cox. Auf Left Guard steht James Esther da. Das ist alles nicht. Kevin Klein noch, DJ Campbell. Und Jim Boniface ist der dritte Center, aber ja, es ist tatsächlich da. Kann ich mir durchaus noch vorstellen, dass man dort noch aktiv wird und eventuell den einen Backup noch irgendwo anders holt, weil das ist echt sehr, sehr mager. Also, was die Backups, beziehungsweise was dann so den 8., 9. Spieler in der O-Line angeht.
Hast du jetzt 8 oder 9?
8.
8, ja, ich habe auch 8. Genau, und das ist das, was mir wirklich irgendwie in dem ganzen Konstrukt ein bisschen Sorge bereitet. Also, ich habe jetzt auch nicht geguckt, muss ich zugeben, aber ich bin der Meinung, wir hatten nie 8. Wir lassen uns mal jetzt mal on the fly überlegen, wenn wir letztes Jahr zum Kader drin hatten. Und das war nie, also man braucht einfach mehr O-Liner. Wir hatten, glaube ich, sogar Jahre, wo es 10 waren. Und 8 ist für eine ganze Saison zu wenig. Also wenn wir überlegen, wir hatten letztes Jahr auf jeden Fall Patrick Paul, Savenea, Brewer, Austin Jackson. Dann müssten wir noch gehabt haben James Daniels. Ich weiß nicht, ob der Anfang der Saison war der auf IR oder so. Nein.
Nee, der hatte das Starter, erste, genau. Das erste Spiel, wo er sich verletzt hat.
Der war Starter. Und dann hatten wir noch Daniel Brunskill auf jeden Fall. Ja. Kendall Lamb. Wen?
Larry Bowen.
Genau, Larry Bowen. Und ich weiß, Cole Strange kam später, ne?
Kendall Lamb war tatsächlich nicht bei uns.
Ah, da müssten wir doch googeln müssen. Aber vom Gefühl her hatten wir auf jeden Fall
noch. Ich hab's mir jetzt aufgemacht.
Ja.
Also, es waren 8.
Auch 8.
Larry Borum, Aaron Brewer, Daniel Brunskill, James Daniels, Austin Jackson, Patrick Paul, Jonas Savinea und Keon Smith.
Okay. Und Cole Strange kam später.
Genau. Kajust und Andrew Meyer sind auf IR gewesen.
Mhm.
Und dann haben wir Jackson Carmen, Braden Daniels, Ryan Hayes, Jalen McKenzie, Byron Matos und Edison West und Josh Priebe, die wurden released tatsächlich.
Ja, okay.
Also es war tatsächlich doch 8. Ich hatte das auch im Kopf mit 8 letztes Jahr, weil ich war damals schon so, das ist nicht so viel. Ne?
Ja, genau. Alles kommt zurück, aber es ist halt irgendwie nicht viel.
Nicht wirklich. Also ich meine, das Thema ist halt auch, wenn man, wer wäre denn, das müsste man halt, also, ja, wen könnte man denn, du könntest Mekhi Becton unter Vertrag nehmen. Der wäre noch erhältlich. Jonah Williams wäre noch, das sind jetzt, also ich gucke halt auch irgendwie immer nach Spielern, die jetzt noch nicht. Liam Eckenberg wäre auch noch möglich.
Ja, das wäre doch was.
Und schmeckt. Ah, sag ich. Ja, und dann hast du halt wirklich ganz viele Spieler, die einfach über 30 sind, wo ich weiß nicht, ob das erste, wo man so dran denkt. Also, ja, Liam Eckenberg wäre tatsächlich einer noch der unter 30-Jährigen, aber James Daniels wäre auch noch zu haben. Aber ja, ich weiß halt auch nicht, ob Mekhi Becton, der Name hat mich jetzt einfach sehr überrascht. Aber der wurde der von den Chargers released? Oder spielt?
Ich glaube, der hatte nur ein Jahr, oder? Also, so sehr ich immer sage, wir holen Rookies, bei O-Line würde ich tatsächlich sagen, da würde uns ein bisschen Erfahrung, gerade weil es eben so viele Male Gudestief gut tun. Und wenn ich jetzt spontan überlege, wer noch auch noch Free Agent sein müsste, gehe ich direkt wieder ins Fettnäpfchen, wäre so ein Kevin Seidler zum Beispiel. Der ist zwar älter, aber der bringt uns dann Erfahrung rein, wenn ein Guard, der kann beides als Guard spielen, wenn ein Guard entweder verletzt ist oder Proctor muss auf Tackle rücken, weil da was passiert, was wir nicht hoffen, oder Savainea ist doch nicht so weit. Und bevor dann dieses ganze Konstrukt noch weiter zusammenbricht, würde ich sagen, dafür würde ich tatsächlich so ein bisschen Veteran-Erfahrung noch reinholen, weil ich glaube, dass Malik Willis, wir helfen ihm so wenig, dann lass uns ihm da ein bisschen mithelfen. Und einen wirklichen Receiver, den finden wir jetzt halt nur noch mit sehr viel Glück. So ein Kevin Seidler, der kann schon einen Impact noch auf eine O-Line haben. Das wäre jetzt so ein Name, der mir spontan anfällt, der wahrscheinlich irgendwo unterschrieben hat jetzt in den letzten Wochen.
Ja, das mutmaßlich. Cam Robinson wäre sonst auch eine Möglichkeit. Left Tackle hat der gespielt in seiner Karriere meistens. Jack Conklin. Weiß gar nicht, ob der noch spielt. Genau, das wären so Namen, die man sich dann noch, wo zumindest ein bisschen mehr Erfahrung. Will Hernandez auf Guard wäre auch noch eine sehr, sehr günstige Lösung, weiß ich nicht. Aber das sind so die Namen, die da noch herumschwirren, wenn man das so beschreiben möchte. Genau. Das wäre zumindest, also ich gehe auch davon aus, dass wir da noch was machen werden. Beziehungsweise, ja, dass da noch was passiert im Verlaufe der Tage rund um die Cuts.
Ja. jetzt ist leider Tobi nicht da, der wüsste es, aber vielleicht weißt du es auch, wie viel Rollover darf man ins nächste Jahr mitnehmen? Frage, wir haben aktuell noch knapp 16 Millionen an Capspace und wenn wir so ein bisschen sagen, wir gucken schon aufs nächste Jahr, ist die Frage, wie viel darf man überhaupt mit rübernehmen?
Da ist, glaube ich, kein, da gibt es kein Room, aber das ist tatsächlich auch so, dass sich das ein bisschen selbst reguliert, weil es gibt ja gewisse Rahmen, in denen sich die Franchises bewegen müssen. Die müssen ja über, ich glaube, einen 4- oder 3-Jahres-Zeitraum irgendwie 96% des möglichen Cap-Spaces ausgegeben haben. Das heißt, du bist sowieso gezwungen, sehr, sehr viel, in Anführungsstrichen, sehr, sehr viel auszugeben. Zumindest jetzt nicht irgendwie nur die Hälfte des Caps zu belegen. Und das ist ja auch die, wenn du jetzt, sag ich mal, Schärfer, du nimmst jetzt 50 Millionen mit, du musst das Geld ja auch irgendwie ausgeben und so ausgeben, dass es zumindest dich langfristig dann auch nicht hindert, weil, ja, das Geld muss ja irgendwie raus. Und ja, also da gibt es, glaube ich, kein generelles Cap, was den Rollover angeht, aber das reguliert sich eben selber durch diese 96% und dadurch, wie die Verträge grundsätzlich strukturiert sind, ist das kein großes Thema.
Na gut, okay, das ist ja spannend. Also wenn man gerade mal guckt, so, ich habe die Liste jetzt gerade mal offen, die 49ers haben dieses Jahr noch knapp 67 Millionen im Plus, im nächsten Jahr sind es 35 Millionen im Minus. Da kann man ja schon einiges mitmachen, wenn man da so ein Rollover hat, ne? Und wir haben noch 16 Millionen plus, da geht natürlich schon einiges. Also dann muss man schon ein bisschen gucken, wie, wenn es da jetzt keine Begrenzung gibt. Ich dachte immer, es war irgendwie so 89% oder 85% muss man zu irgendeinem Zeitraum ausgegeben haben, aber dann war das irgendwie wahrscheinlich, mich da verlesen.
Aber nee, das ist so. Tatsächlich auch so, aber es sind 90%.
Okay.
Und zwar gibt es ja mal Zeiträume. Mhm. Also zwischen, es war der erste Zeitraum war 21 bis 23, dann 24 bis 26 und jetzt tatsächlich 27 bis 30. Da muss jedes Team 90% des Salary Caps als Cash bezahlt haben.
Okay, und der Rest ist Rollover? Oder verfällt der dann, wenn der Zeitraum verfallen ist?
Ich glaube nicht, dass der verfällt, aber das sind im Prinzip diese, der verfällt nicht, das sind im Prinzip aber nur so, ja, das muss halt in den Jahren passieren.
Hm.
Das heißt, du bist gezwungen, in diesen Jahren, wenn du am Anfang viel Geld ausgibst, kannst du halt, ne, im zweiten Teil oder im dritten Jahr oder im zweiten Jahr ein bisschen anders agieren. Und genauso ist es andersrum. Du musst das Geld irgendwann ausgeben. Ja, das führt halt manchmal auch dazu, dass man Verträge rausgibt, die vielleicht 10 Millionen über dem bisherigen Top sind, wenn wir mal nach Las Vegas gucken.
Ja.
Ja, mit dem Center-Vertrag für. Und genau. Weil da geht einiges, ich wüsste jetzt nicht, dass es da ein Minimum gibt, aber ein bisschen geht halt immer rüber.
Ja, also wir werden noch was tun, glaube ich auch. Ich wäre ein Freund davon, ein bisschen mehr, wenn es geht, irgendwie mit in die nächste Saison zu nehmen, einfach. Das wäre ganz schön, wenn man mal guckt. Wir haben, glaube ich, immer noch über 50 Millionen an Dead Money nächstes Jahr. Das wird immer noch keine einfache Saison, aber deswegen, wenn man da ein bisschen mehr Spielraum hat, vielleicht für den einen oder anderen Free Agent, der dann so ein bisschen Richtung Building Block gehen kann, auch wenn wir das Melbourne Draft machen sollen, / müssen. So alles geht über den Draft halt auch nicht. Und wenn wir im nächsten Jahr schon einen kleinen Step weiter sein wollen, dann wären so 5, 6, 7 Millionen, glaube ich, ganz schön. Das sollte so unser, also in Anführungsstrichen sollte das so ein bisschen nicht vergessen werden, dass das ja auch ein Faktor sein kann.
Genau. Dann schauen wir einfach mal, wie es noch so weitergeht, beziehungsweise was uns erwartet. Wunderbar. Ja, weitere News gibt es soweit nicht. Die Dolphins spielen gegen die
Football Giants.
Gegen die New York Football Giants in der kommenden Woche. Und zwar
22 Uhr am Samstag, glaube ich.
Tja, Mensch. Tickets gibt es auch noch, $14. Wer Lust hat und gerade in Miami ist, Hast du gesehen, gegen wen wir das dritte Spiel haben?
Nee.
Gegen Atlanta.
Naja, Tua spielt ja nicht. Da ist ja schon gebencht dann.
Das kann ich jetzt nicht unkommentiert. Hast du von dem Falcons-Game was gesehen?
Ich hab's tatsächlich nur in Überschriften gehört, dass es ja so schlimm war. Und hab mir dann den Drive von Tua, beziehungsweise war es einer? Ja doch, es war nur einer. Ja, es war nur einer. Nur ja. Den angeguckt. Inklusive Reaktion von Panics auf der Bank.
Uff, sag ich mal. Uff, also das war auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, sich das anzugucken. Aber, also ihr könntet tatsächlich jetzt vom 21., ich sag mal bis zum 30. Urlaub in Miami machen. Ihr müsstet keine $25 für die Tickets ausgeben, für beide Spiele.
Flüge sind auch günstig im Moment, also
let's go, würde ich sagen, wa? Für die Preseason nach Miami. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ja, auf jeden Fall das Spiel, da werdet ihr dann kommende Woche Sachen zu hören, ganz gewiss. Und ja, ansonsten werden wir uns nächste Woche natürlich um die Defense kümmern. Ja, da könnt ihr uns natürlich gerne auch schon mal Infos dalassen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, was ihr glaubt, wer den Roster in der Offense schafft und ob wir jetzt irgendwen Fundamentales vergessen haben. Und ihr schreibt Tilo Rico. Hört auf mit Podcast. Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Und zwar Spieler XYZ muss definitiv den Roster schaffen. Lasst uns das gerne hören. Oder wenn ihr sagt, das passt, dann lasst uns das auch hören. Dann geben wir das einfach so nach Miami weiter. Das ist natürlich auch kein Problem. Gut. Ansonsten sehe ich gerade, dass wir viel zu viele 10-Uhr-Spiele haben diese Saison. 5 Stück, das ist ja grausam.
Warum findest du das grausam?
Oh, dann bist du so spät im Bett.
Ja, aber ich finde, das ist doch. Also, ich finde, ein Einzelspiel, also ich weiß ja nicht, wie du deine, haben wir schon oft drüber gesprochen, ich vergesse immer, wie du deinen Football-Sonntag gestaltest. Ich gucke eigentlich Dolphins-Spiele ohne alles andere. Es sei denn, man merkt irgendwann, es geht gar nichts, dann mache ich mir Konferenz nebenbei an, aber Dolphins ist schon der Faktor. Und das fand ich immer super anstrengend, wenn dann irgendwie 10 Spiele in der Red Zone nebenbei laufen, weil ich das sowieso fürchterlich anstrengend finde, generell.
Okay.
Und deswegen Dolphins mit einem beziehungsweise anderthalb Augen und daneben dann noch die Red Zone, wo dann nur 3 oder 4 Spiele sind, das finde ich schon ganz angenehm. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil der 19 Uhr Slot, der ist so bei uns, wenn wir mit Freunden gucken, die dann nicht Dolphins Fans sind, soll es auch geben, überraschenderweise.
Mensch, kannst du doch meine Witze nicht vorausnehmen.
Ja, dann gucken wir halt irgendwie meistens immer irgendwie ein Einzelspiel. Nicht Red Zone, weil wir da alle so, wir finden das immer so, ja, man sieht alles und irgendwie doch nichts.
Ja, also ich gucke auch natürlich immer Dolphins, hab nebenbei immer noch, entweder schreibe ich es auf oder ich hab irgendwie OneNote oder so laufen und schreibe mir da schon mal Sachen raus. Und dann habe ich irgendwo Red Zone laufen, je nachdem, wie es so ist. Oder, ja, und das ist es eigentlich. Und ja, 10 Uhr ist bei mir schon fast schlafens.
Gibst du denn RTLs neuer Red Zone eine Chance?
RTLs, haben die so als...
Hast du das nicht mitbekommen?
Nee, ich habe nur mitbekommen, dass Adrian jetzt bei Sky, also über RTL bei Sky, das zwei.
Genau. DAZN hat doch überraschenderweise alles verloren. Also bei DAZN gibt es gar nichts mehr dieses Jahr, außer dass man den Game Pass da kauft. Aber das ist ja egal. So.
Ja.
Und diese ganze, die Einzelspiele und auch die NFL Endzone und sowas es gab, die deutsche Konferenz, das gibt's ja alles nicht mehr. Das macht jetzt ja in Anführungsstrichen alles RTL mit Sky zusammen.
Ah.
Also es gibt eine neue deutsche Red Zone, gehostet von hier, wie heißt der, Ambrosius, glaube ich, ne?
Kann sein. So?
Ja. Und die läuft an ausgewählten Spieltagen, so wie ich es verstanden habe, mal auf RTL Nitro und ansonsten immer auf Sky. Und das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also,
ja, Chance, das wäre,
finde ich, hat es auf jeden Fall verdient. Flo Hauser ist da zum Beispiel auch von The Zone. Ich weiß nicht, ob der das mal sagt. Der hat das ja schon gehostet.
Doch,
den genau. Der ist jetzt auch dann zu, na, ich tippe mal, die sind alle zu Sky gegangen, ne?
Ja, also weiß ich gar nicht, wie das genau ist. Aber ich war gerade sehr irritiert, weil bei mir ging auf einmal Ton an und ich war so, hä? Ich habe doch gar kein Video angemacht, aber das ist das Schöne, wenn man auf der ESPN-Seite ist, es wird immer ein Video angeschaltet und Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Also die Konferenz sagt mir so erstmal, also ich habe da überhaupt nicht drauf zugeschlagen, dass das jetzt irgendwie anders ist, aber dadurch, dass das auf Sky ist, könnte es sein, dass ich da mal reingucke, weil ich tatsächlich Inhaber eines viel zu überteuerten Sky-Abonnements bin.
Da brauchst du aber, glaube ich, nicht ein anderes für, ne? Was du jetzt hast. Was hast du denn?
Ich habe Sky Sport.
Ja, es gibt ja wieder irgendwie, also das ist nicht das, wo du mit Fußball gucken kannst. Du brauchst ein anderes.
Was? Hör auf.
Ja. Es gibt zwei, auf jeden Fall. Also, es gibt das Fußballding und noch irgendwie was.
Hör auf, ey, Sky, also wenn das, dann trete ich die kaputt, ey. Entschuldigt meine Wortspiel, aber das muss doch damit.
Das war bei The Zone aber auch so.
Sky Sportpaket.
Also bei The Zone war das ja auch so. Bei The Zone gab es das Fußballpaket, dann im Prinzip das Paket, wo du NFL und Darts und so weiter gucken konntest und dann noch das Paket, wo du Eurosport 2 und sonst sowas so irgendwie andere Sachen hattest. Also da gab es ja auch drei Pakete. Und bei Sky, ich glaube, das sind aber auch irgendwie, gibt's da auch nur, da ist es irgendwie aufgeteilt, bin ich der Meinung.
Also zumindest, wenn ich die neue NFL auf Sky, steht da eigentlich, Sky zeigt die Spiele. Sky Sport NFL, der Sender. Die Vereinbarung gilt von bla bis bla, um die NFL bei Sky Live zu sehen, benötigt das Sky Sportpaket. Also, okay. Es scheint schon das normale Sportpaket zu sein. Und entschuldigt jetzt, dass wir so unwissend sind, aber das ist jetzt Investigativjournalismus natürlich hier. Also, es scheint so zu sein, als dass man das mit dem normalen Sky Sport Abo bekommt. Wäre auch frech, wenn sie dafür mehr Geld verlangen würden.
Ich dachte, es gibt auch dieses andere Fußballpaket noch. Irgendwas hatte ich da auch gesehen.
Ja, das kann sein. Also ich, dadurch, dass ich halt nicht nur Fußball gucke, sondern vor allem auch Premier League und Formel 1, ist es halt für mich so, ja, läuft. Genau, deswegen habe ich das sowieso, weil mich das immer mit VPN und hier und da ankotzt, habe ich das einfach so. Genau, aber da cool. Also dadurch kann, schauen wir mal, vielleicht, wir haben ja 5 Spiele um 20 Uhr, vielleicht haben wir das Glück, dass Adrian Franke ja auch eins unserer Spiele kommentieren wird.
Also, das wäre schön, ja.
Ich sag also, Glück, ich weiß, die Meinungen sind gespalten zu Adrian, aber gut, ich halte ihn trotzdem für einen sehr, sehr guten Experten. Gerade, was ich zumindest gesehen habe, war das im Fernsehen auch nicht verkehrt. Gut, haben wir das auch noch abgedeckt?
Ich will zwischengrätschen, das wollen wir nicht so stehen lassen.
Tja.
Es gibt nämlich, also Sky Sport, hast du völlig recht, aber wer Bundesliga guckt und nur Sky Fußball Bundesliga hat, der kann es nicht gucken, weil das ist was anderes.
Okay,
also gut, es gibt den Sky Fußball Bundesliga Sender, da kannst du Bundesliga gucken und wenn du Sky Sport hast, kannst du NFL gucken, aber halt nicht Bundesliga.
Okay. Ja. Wild. Aber gut, dass wir das geklärt haben. Also jeder, der ein normales Sport, das volle Sportpaket bei Sky hat, kann es sehen. Das ist schon mal positiv. Haben wir sonst noch was, Thilo, worüber wir sprechen müssen?
Das Bildstadion ist scheiße, wie man hört.
Oh ja. Ich habe, also erstmal, hast du die Uniform gesehen? Also die neuen Jerseys?
Nee, die habe ich nicht gesehen.
Oh, Alter, guckt euch die da draußen bitte an. Das ist also. Das neue Stadion ist, also du hast super viele Plätze, wo deine Sicht eingeschränkt ist, weil irgendwelche Banden davor sind, irgendwelche Blöcke und so weiter und so fort. Das war im Stadion. Und diese neuen Jerseys von den Bills. Alter! Das ist so ein Todesgrau, was die an Farbe hat. Also es ist... Ich sag mal...
Welches Trikot ist das?
Keine Ahnung, ob das wie das heißt. Aber das ist... Das ist irgendwie so ein Ausweich, weiß ich nicht. Nickel City Uniform heißen die.
Dieses Grau hier. Ja, gut. Sieht so ein bisschen aus wie die Detroit Lions, oder?
Es sieht auf jeden Fall gottlos hässlich aus. Also, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja. Und dazu auch dieser Helm dazu ist halt auch geil, ne? Weil der Helm hat ja nicht mehr den Buffalo da drauf, sondern einfach nur diesen roten. Der Helm ist blau und diese ist einfach so ein roter Streifen drum zu. So. Also, naja, muss man wollen. Muss man wollen.
Ich habe mich gefragt, also das kam ja raus mit diesen Plätzen, glaube ich, direkt am ersten Spieltag oder so war das ja. Also war ja irgendwie ein paar Stunden später. Und das war ein öffentliches Training und dann frage ich mich, also abgesehen davon, dass es irgendwie nicht sein kann, dass es da so viele Plätze gibt, wie viele sind, weiß man ja gar nicht, aber was für ein armes Würstchen muss man eigentlich sein, wenn man offensichtlich Bills-Fan ist, man kommt in ein neues Stadion rein für zig Milliarden und macht nichts anderes, als sich willkürlich auf Plätze zu setzen, Fotos zu schießen und rumzumeckern, wie kacke hier alles ist.
Ich gebe dir da, also...
Also das wäre das Letzte, was ich tun würde, wenn ich da Bills fände. Ich würde mir das Stadion angucken, ich würde das Training mir angucken, aber nicht da rumrennen und über alle Plätze zu schimpfen.
Du, vielleicht war das ja auch einer, der hier wie Wallraff, der Steuergeldverschwendung auf dem Leim geht sozusagen, weil da ja auch Goldsteuergelder reingeflossen sind, weil, hey, so ein Billionär oder so ein Milliardär, der hat halt nicht das Kleingeld, um so ein Stadion zu bauen. Das geht natürlich nicht. Da muss der Staat natürlich mit einspringen. Genau, aber ich verstehe dich da. Das ist manchmal, ich denke mir das auch so, hey, wie viele Leute, also im Internet allgemein, sind nicht wenige Leute unterwegs, die einfach dann überall ihren negativen Bullshit kommentieren müssen, wo ich mir denke, hey, wie geil könnte Social Media sein, wenn die Leute einfach nur das kommentieren, was sie gut finden und einfach den Leuten ein gutes Gefühl geben, anstatt da drunter zu schreiben, das ist scheiße, anstatt da irgendwelche Leute im schlimmsten Fall zu bedrohen oder sonst. Ja, und dann solche Trollaktionen. Ich meine, gut, natürlich als Division-Rivale nimmt man sowas.
Ja, na klar, sonst hätte ich es jetzt ja auch nicht so gedroppt, aber ja.
Aber klar, also das, mir würden da auch andere Sachen einfallen und ja, schauen wir mal, wie das so weitergeht. Aber ich muss halt sagen, das ist auch wieder so, wir wohnen hier in einem Neubau, also so ein großes Gebäude mit x Wohnungen. Und da ist eine Garage, so eine Tiefgarage. Und die haben tatsächlich anstatt ein großes Tor zwei kleine Tore eingebaut. Natürlich in Zeiten der SUVs. Die Leute fahren, also du musst da mit maximal Schrittgeschwindigkeit durchfahren. Das ist, denke ich mir auch so, hä? Wer hat das denn geplant? Und so ist das, glaube ich, manchmal auch bei so Stadien. Das sieht dann immer ganz cool aus, aber auf die Details gucken die Architekten dann leider nicht genau genug.
Ich glaube, dann warst du wahrscheinlich noch nie, wenn du über sowas dich aufregst, in Miami, ich weiß gar nicht, dieses Parkhaus heißt. Da haben wir tatsächlich, wenn wir in Miami sind, hatten wir schon zweimal da in Brickell unsere Unterkunft, das Airbnb beziehungsweise über Booking. Und das ist ein Parkhaus. Das ist auch so ein Riesenkomplex, das ist, glaube ich, fast 60-stöckig und so weiter. Da sind ganz viele schöne Wohnungen drin, aber wenn man da rein will mit einem, nenn's mal für amerikanische Verhältnisse normal großen Auto, ist das de facto nicht möglich. Also da fangen sie jetzt an und haben im letzten Jahr schon, als wir da waren, praktisch diese Betonumrandungen abzuflexen, weil da einfach jeder Amerikaner entweder gegenknallt oder sich den Reifen kaputt macht oder man nicht durchkommt. Da frage ich mich auch, wie haben die das geplant? Also das erste Mal, als wir da drin waren, wir sind 1000 Tode gestorben, weil wir dachten, wir kommen hier weder rein noch hoch und runter. Und dann haben wir aber festgestellt und gesehen, dass da jede zweite Kurve sowas von einem Arsch ist oder schon umgebaut wurde, wo man sich dachte, ey, wie kann sowas sein?
Tja, so ist das manchmal. Aber nee, tatsächlich nicht, weil jedes Mal, wenn ich in Miami war, war ich entweder mit den Öffis unterwegs oder ich war irgendwo in einem Hotel mit einem vernünftigen Parkplatz. Also dementsprechend, ja, hatte ich diese Herausforderung bisher nicht. Aber ich nehme das mal auf, also wenn ich das Erlebnis haben möchte, dann...
Ich schicke euch allen gerne die Adresse von diesem Parkhaus, das ist ein Erlebnis. Also man, allein das, deswegen kann man das machen. Super.
Also wenn ihr jetzt in der Woche, wo ihr jetzt da seid, genau, nichts zu tun habt, dann könnt ihr auch einmal in das Parkhaus fahren.
Ja.
Ah, hervorragend. Ja, gut. Dann Parkhaus haben wir abgehakt.
Mhm.
Ich glaube, das war's dann auch, oder? Ich wüsste jetzt nicht, was... Oder hast du jetzt noch was anderes?
Ah, ich bin heute im Redefluss, aber ich glaube, wir lassen das. Ich könnte noch eins raushauen, wo wir über arme Würstchen sind. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass bei Hannover 96 wurde das Stadion umgebaut? Hast du das mitbekommen? So halb.
Nee, also ich hab nicht mitbekommen, dass Hannover ihr Stadion umbaut.
Also wir waren jetzt, weil wir bei Stadion waren, bin ich gerade rübergekommen. Und 96 hat früher ja so hässliche blaue Sitzeplätze gehabt. Das waren übrigens die alten aus dem damaligen Parkstadion in Schalke, die dann in 96 ins Stadion gekommen sind. Und die wurden jetzt rausgerissen in der Sommerpause und sind jetzt schwarz-weiß-grün. Sieht ganz schön aus. Und man konnte diese alten Sitzplätze, konnte man bis vor ein paar Wochen praktisch, hat 96 verschenkt. Gratis. An Vereine, an Leute, pipapo. Man musste sich nur anstellen. Und das ist jetzt vorbei. Und natürlich, was passiert so an den ersten Tagen, wo es nicht mehr geht und alle 49.000 Sitzschalen weg sind?
Nein.
Was passiert? Du weißt es?
Sie landen auf eBay?
Korrekt. Sie landen bei eBay Kleinanzeigen und Geschenke vom Verein, die man gratis kriegen konnte, wo man sich anstellen musste, werden da für mehrere hundert Euro verkauft.
Uff.
Das ist einfach, das ist so viel Kopfschütteln auf so vielen Ebenen.
Ja. Das ist halt super räudig. Also, ja. Da fällt mir auch nichts ein. Das ist einfach, also, das gibt mir jetzt schon wieder so viele Gedanken, weil das gibt's ja auch, ich sag mal, bei ganz vielen Kartenspielen, Sammelkarten, sei es Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Lokara, whatsoever, Magic, The Gathering, you name it. Wo das ja auch die Scalper, die halt sich Sachen holen, nur um sie irgendwann teurer wieder zu verkaufen, die halt effektiv Leuten Hobbys kaputt machen. Was wäre diese Welt, wenn die Leute ein bisschen weniger an ihre großen eigenen Geldbeutel denken würden.
Ja.
Ganz schwitz. Wären wir hier noch gesellschaftskritisch. Hervorragend. Na, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber das lassen wir an der Stelle. Gut. Aber, wie gesagt, die Dolphins spielen jetzt am Wochenende, 22 Uhr am Samstag. Das geht ja sogar nach. Da kann man sich schon mal so eingrooven auf die 22 Uhr. Ich bin gespannt. Thilo, glaubst du, dass die Starter spielen werden oder dass es komplett ohne Starter laufen wird, das Spiel?
Oh, ich kann mir vorstellen, dass man sie wieder für ein Drive temporär, vielleicht nicht alle, aber einige sehen wird. Doch, glaube ich schon.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Gerade die O-Line, beziehungsweise ich denke auch, dass Savinea und Proctor wieder mehr Snaps bekommen werden als nur ein Drive. Das soll zumindest einfach, dass sie das Spiel Erfahrung sammeln können.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr da draußen noch irgendwelche Themenwünsche habt, wenn ihr auch Kuriositäten wie Parkhäuser in Miami kennt, die ihr uns mitteilen wollt, feel free, kontaktiert uns, wir machen da was draus. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.